Deutschlandfunk, Information und Musik.
Wir wollen nicht dafür zahlen, dass unsere Zukunft zerstört wird. Das ist ein Satz, der während der Corona-Krise häufiger zu hören war und zu hören ist. Formuliert haben ihn zum Beispiel die Sprecher und Sprecherinnen der Generationenstiftung. Diese Stiftung setzt sich ein für die Rechte künftiger Generationen und kritisiert, dass deren Interessen derzeit zu kurz kämen. Zum Beispiel, wenn über Rettungsschirme und Konjunkturprogramme verhandelt werde.
Wir haben gerade wahnsinnig viele Rettungsgelder für große Konzerne, die praktisch ohne soziale und ökologische Bedingungen vergeben werden. Das heißt, diese Gelder verschärfen unter Umständen andere Krisen, von denen wir wissen, dass sie existenziell sind. Sie verschärfen beispielsweise die Klimakrise. Da werden Geschenke an die Wirtschaft gemacht und vor allen Dingen wird dadurch eine Wirtschaftsweise einbetoniert, die eben ja zerstörerischer nicht sein könnte.
Das findet Franziska Heinisch von der Generationenstiftung. Wie können Politik und Gesellschaft die Interessen künftiger Generationen mitdenken? Und in welchem Maße ist das überhaupt sinnvoll und gerechtfertigt? Über diese Fragen macht sich auch die Philosophin Kirsten Meyer Gedanken. Sie ist Professorin an der Humboldt-Universität in Berlin und Autorin eines Buches zur Klimaethik mit dem Titel »Was schulden wir künftigen Generationen?« Ich habe Kirsten Meyer also zuerst gefragt, wie sie diese Frage mit Blick auf die Corona-Krise beantworten würde und mit Blick auf die Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Krise. Welche Corona-Politik schulden wir unseren Kindern und Kindeskindern?
Ja, ich finde es ganz richtig, was da gerade gesagt wurde. Also es ist tatsächlich so, dass die ganze Generation der Erwachsenen es den Kindern und Jugendlichen und auch noch ungeborenen Kindern schuldig ist, die Konjunkturprogramme, die die Corona-geschädigte Wirtschaft stärken soll, ganz klar am Klimaschutz auszurichten. Das ist einfach fair, auch den zukünftigen Generationen gegenüber. Und das liegt einerseits daran, dass die Kredite ja auch noch in Jahrzehnten abbezahlt werden müssen und schon aus diesem Grund die Maßnahmen auch im Interesse der jüngeren Generation und künftiger Generationen sein sollen. Und zum anderen liegt es daran, dass eben durch zu wenig Klimaschutz die Interessen der künftigen Generation jetzt schon die ganze Zeit verletzt werden und es ohnehin gefordert ist, da entschieden gegenzusteuern.
Nun ist es ja nicht so, dass der Klimaschutz gar nicht mitgedacht wird. Gerade bei den Konjunkturprogrammen spielte der Klimaschutz durchaus eine Rolle. Nur geht das, was dann beschlossen wurde, nicht allen weit genug. Würden Sie sagen, die Interessen künftiger Generationen werden in diesen Verhandlungen zurzeit zu wenig beachtet? Haben sie zu wenig Gewicht?
Ja, ich denke schon, dass man halt einfach versuchen sollte, jetzt noch entschiedener alles zu tun, damit wir unsere Art des Wirtschaftens auf eine also einerseits ressourcenschonendere und CO2-ärmere und letztlich auch CO2-freie Weise organisieren. Und insofern denke ich, ja, also die Bemühungen gehen zum Teil in eine gute Richtung, aber da muss noch nachgelegt werden.
Nun geht es dann natürlich immer auch um ein Abwägen von Interessen. Würden Sie sagen, die Interessen von Menschen, die jetzt noch nicht geboren sind, haben den gleichen Stellenwert wie die von Menschen, die derzeit leben? Oder sind die Interessen künftiger Generationen womöglich sogar noch wichtiger, weil sie ja noch viel mehr Zeit auf diesem Planeten verbringen müssen?
Ja, also die Interessen einzelner künftiger Menschen sind nicht wichtiger als die Interessen einzelner jetzt lebender Menschen. Aber das sind eben sehr, sehr viele Menschen, die nach uns noch kommen. Und insofern ist das schon ein sehr relevanter Gesichtspunkt, dass wir hier den sehr, sehr vielen Menschen, die nach uns noch kommen werden, den Planeten in einem vernünftigen Zustand hinterlassen müssen. Und wir arbeiten gerade daran, das zu verhindern. Und insofern sollten wir dagegen steuern und versuchen, auch auf künftige Generationen Rücksicht zu nehmen. Allerdings muss man sagen, dass eine entschiedene Klimapolitik auch schon im Interesse der jetzt lebenden jüngeren Generation ist und man insofern da die Ungeborenen streng genommen gar nicht bemühen muss, um hier dieses Umsteuern in Sachen Klimaschutz zu fordern. Und dann gibt es vielleicht manchmal Konflikte zwischen Gerechtigkeit unter Zeitgenossen und der Einlösung der Forderung intergenerationeller Gerechtigkeit. Aber da würde ich eben immer dafür plädieren, diese Konflikte aufzulösen, also dafür zu sorgen, dass wir Gerechtigkeit unter Zeitgenossen verbinden können mit Generationengerechtigkeit.
Ja, das ist im Einzelfall dann aber ja vielleicht manchmal schwierig. Also wie erklären Sie jemandem, der beispielsweise in der Kohleindustrie arbeitet oder bei der Lufthansa, dass sein Arbeitsplatz leider nicht gerettet werden kann, weil das nicht im Interesse von Menschen ist, die jetzt noch gar nicht geboren sind?
Naja, man muss halt einfach gucken, dass man Programme auflegt, die Arbeitsplätze insofern sichern, als dass man sie überführt in Form von Energiegewinnung, die eben klimaverträglich sind. Und ich denke, da gibt es gute Ideen und diese Wege muss man dann eben auch gehen. Insofern glaube ich, dass ein bisschen entschiedeneres und beherzteres Vorgehen da durchaus eines ist, was nicht mit einem Verlust von Arbeitsplätzen einhergehen muss.
Können wir denn eigentlich überhaupt so genau wissen, was die Interessen künftiger Generationen sein werden? Also was macht Sie so sicher, dass kommenden Generationen der Umweltschutz wichtig sein wird?
Also es gibt vielleicht Bereiche, in denen kann man sich fragen, ob tatsächlich künftige Generationen dieselben oder ähnliche Interessen haben wie wir. Aber ich denke, dass die Befriedigung der Grundbedürfnisse doch etwas ist, wo man zunächst mal davon ausgehen muss, dass künftige Generationen daran ein ebenso großes Interesse haben wie wir. Und wenn Landwirtschaft einfach unter den klimatischen Bedingungen, die eine Erwärmung um mehr als 2 Grad mit sich bringt, in vielen Bereichen der Erde gar nicht mehr möglich ist, dann finde ich, muss man die Beweislast einfach umdrehen. Also da müssen diejenigen sagen, dass künftige Generationen damit schon klarkommen werden, sagen, wie und auf welche Weise das denn erfolgen soll. Und ich glaube, da ist man eigentlich erstmal um eine Antwort verlegen.
Wie lässt sich so ein Abwägen zwischen den Interessen verschiedener Generationen eigentlich grundsätzlich rechtfertigen? Also eigentlich gilt ja der Grundsatz, alle Menschen sind gleich, alle Menschen haben die gleichen Rechte. Wie begründen Sie, dass das für Generationen nicht unbedingt gilt?
Ja, also das ist gar nicht so leicht zu begründen und es gibt auch einige ethische Theorien, die da überhaupt gar keinen Unterschied machen würden, wann jemand geboren wird oder lebt heute oder in 1 Million Jahren. Utilitaristen zum Beispiel machen da gar keinen Unterschied und sagen zum Beispiel deshalb auch, dass das Diskontieren, was in manchen Klimamodellen eingebaut ist, problematisch ist. Ich bin so ein bisschen skeptisch, was die utilitaristische Position angeht und habe da ein bisschen andere ethische Positionen. Das sind aber dann trotzdem Positionen, bei denen den Interessen künftiger Generation ein sehr starkes Gewicht zukommt. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob man nicht vielleicht in ganz ausgewählten Fällen die Interessen jetzt lebender Menschen doch wichtiger findet, insbesondere wenn es um elementare Interessen geht. Aber das heißt einfach nichts für den Klimaschutz. Na, ich würde sagen, wenn unmittelbare Überlebensinteressen jetzt lebender Menschen bedroht sind, dann würde man denen den Vorzug geben, gegenüber bedrohten Lebensinteressen künftiger Personen. Ich würde aber generell sagen, dass diese Konflikte eigentlich in aller Regel vermeidbar sind. Also man muss sich eigentlich theoretisch gar nicht die Frage stellen, wie solche Konflikte aufzulösen sind, wenn sie praktisch vermieden werden können. Und insofern würde ich sagen, wir müssen immer irgendwie gucken, wie das so vereinbaren ist.
Man könnte ja vielleicht sagen, vielleicht ist das ein bisschen verallgemeinert, aber man könnte sagen, die Jüngeren schränken sich jetzt in der Corona-Krise zugunsten der Älteren ein. Mhm. Haben Sie das Recht, dafür konkrete Gegenleistungen zu erwarten? Also zum Beispiel eben, dass in Zukunft mehr Geld für Klimaschutz oder Bildung oder solche Dinge ausgegeben wird?
Ich weiß, ich glaube, so funktioniert das letztlich nicht. Also ich denke tatsächlich, so ist es. Also obwohl jüngere Menschen auch selbst schwer erkranken können, gibt es doch eine Asymmetrie in der Häufigkeit sehr schwerer Erkrankungen. Und daher schulden es jüngere Menschen, gerade auch den älteren Menschen, sich in der Corona-Krise selbst einzuschränken und ihr Handeln da anzupassen. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt sozusagen die Begründung dafür ist, dass die Generation der Erwachsenen auf die Interessen von Kindern und Jugendlichen Rücksicht nehmen sollte, was den Klimaschutz angeht, denn das soll sie ohnehin. Also hier kommt letztlich nichts dazu, sondern wir verletzen ohnehin jetzt schon massiv die Interessen der jüngeren Generation. Und insofern kann man, wenn man davon vorher noch nicht überzeugt war, vielleicht jetzt damit kommen, dass sich die jüngere Generation in der Corona-Krise doch selbst so einschränkt. Aber streng genommen wäre es eigentlich argumentativ gar nicht nötig, diesen Schritt noch zu gehen, weil der Fall auch vorher schon klar war.
Jetzt haben wir viel über Umwelt und Klimaschutz gesprochen. Das Stichwort Generationengerechtigkeit fiel in den letzten Wochen und Monaten, aber zum Beispiel auch mit Blick auf die Bildungspolitik und die Frage, in welchem Maße dürfen wir Schulen und Kindergärten schließen bzw. den Unterricht einschränken. Was würden Sie sagen? Ab wann sind solche Maßnahmen ungerecht?
Ja, ich würde sagen, diese Maßnahmen gehen immer auch notwendigerweise mit Ungerechtigkeit einher. Das heißt aber nicht, dass sie selbst ungerecht sind, wenn sie eben nötig sind, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Dennoch denke ich, dass man in der Corona-Krise sehr deutlich sieht, dass der Weg von der Kindheit und Jugend ins Erwachsenenalter sehr unterschiedlich verläuft und von Chancengleichheit eben leider keine Rede sein kann. Und das ist in der Corona-Krise besonders deutlich geworden. Also die Tochter einer alleinerziehenden Krankenpflegerin zum Beispiel Beispiel ist in der Corona-Krise sehr viel allein zu Hause und ist auch mit dem nach Hause verlagerten Unterricht allein gelassen. Nur bei näherem Hinsehen wird klar, das war vorher auch schon der Fall. Und auch vorher schon haben Kinder einen ganz unterschiedlichen Hintergrund, ganz unterschiedliche Unterstützung. Eltern haben ganz unterschiedliche zeitliche Ressourcen, sodass man eben leider sagen muss, dass es um Chancengleichheit vorher auch schon schlecht bestellt war. Und insofern die Corona-Krise hier nur so ein Problem verschärft, das vorher aber eben auch schon bestand. Und ja, was man dann daraus mitnehmen kann, ist, dass man eben noch konstruktiver versucht, diesen Problemen im Bildungssystem zu begegnen, noch stärker Wege in Richtung Chancengleichheit bestreitet und vielleicht auch einfach weniger als bisher zum Beispiel Einkommensunterschiede mit vermeintlich bestehender Chancengleichheit rechtfertigt. Also wir sehen jetzt ja auch nochmal in der Corona-Krise besonders deutlich, dass die dann sogenannten systemrelevanten Berufe besonders schlecht bezahlt werden oft. Und die vermeintlich bestehende Chancengleichheit im Bildungssystem, die ist eben dafür dann keine angemessene Rechtfertigung.
Denken Sie denn, dass die Erfahrungen aus der Corona-Zeit unser Gerechtigkeitsgefühl verändern werden und dass wir vielleicht in Zukunft noch mehr im Interesse jüngerer Menschen und künftiger Generationen handeln und sich das auch konkret auswirkt auf die Politik?
Ich bin eigentlich immer optimistisch, vielleicht auch einfach irgendwie zweckoptimistisch. Was man, finde ich, in der Corona-Krise jetzt doch sieht, ist, dass ein Handeln möglich ist, indem die Folgen nicht unmittelbar sichtbar sind. Sie zeigen sich allenfalls in 2 Wochen und auch irgendwie nur sehr indirekt, was die Corona-Krise angeht, dass es ein Handeln zugunsten anderer ist und dass das möglich ist, obwohl es mit erheblichen Einschränkungen einhergeht, weil hier viel auf dem Spiel steht, also weil es tatsächlich um Gesundheit und das Vermeiden von Todesfällen geht. Und dasselbe ist bei der Klimakrise tatsächlich ja auch der Fall. Es geht um zeitverzögertes Handeln, es geht um das Vermeiden von Krankheit und Tod. Und irgendwie habe ich die Hoffnung, dass sich jetzt sozusagen dieses Zusammenarbeiten und diese Entschlossenheit in der Bekämpfung der Corona-Krise übertragen lässt auf die Bekämpfung der Klimakrise, die auch eine große moralische Aufgabe ist mit ein bisschen anders verteilten Rollen. Da geht es tatsächlich dann darum, zugunsten der jüngeren Generation jetzt entschieden aktiv zu werden.
Meint die Philosophin Kirsten Meyer. Wir sprachen über eine generationengerechte Corona-Politik.